Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Einen schönen sonnigen Sonntag. Guten Tag.
Herzlich willkommen. Sag mal, hast du wirklich, weil ich in der letzten Woche so über deinen wirren Wuschelkopf geredet habe, dir jetzt die Haare geschnitten?
Nein, kommst du darauf? Mir passte die Mütze plötzlich nicht mehr, ja. Die Wintermütze. Und dachte ich, du, am Ende ist was dran, und was Patricia sagt.
So passt der Kopf auch viel besser in die Kühlerhaube.
Und der kommt nicht in den Keilriemen.
Audienz beim Autopapst.
Apropos Wetter, man muss jetzt schon mit Winterreifen fahren?
Nein, man muss nicht. Es herrschen ja keine winterlichen Straßenbedingungen und deswegen muss man auch nicht mit Winterreifen fahren.
Und würdest du aber empfehlen, jetzt so darüber nachzudenken, die ranmachen zu lassen?
Nein, würde ich jetzt nicht, denn jetzt ist überall Stau bei den Reifendiensten. Ich gehe da öfter mal hin und spreche da mit Bekannten. Die können es auch alle nicht mehr hören und nicht mehr sehen, aber jetzt rennen natürlich alle hin und lassen sich Winterreifen aufziehen, weil es ja eine Winterreifenpflicht
gibt. Ich stelle mir gerade so vor, wie du da öfter mal hingehst und so, hallo,
die haben auch eine Tankstelle, Patricia. So. Und da ich ja Autogas tanke, dauert es immer einen
Augenblick. Ich wusste gar nicht, dass du gehst übrigens.
Ja, dann gehe ich von der Zapfsäule dahin und schwätze.
Audienz in meinem Autopapst unter 0331 70 99 111 und der Thorsten hat angerufen. Hallo.
Einen fröhlichen Sonntag.
Ebenso.
Und ja. Thorsten, was gibt's?
Ich habe ein Folgeproblem. Das erste Problem war, dass mein Schiebedach in meinem Mercedes W210 nicht ganz aufging. Mhm. Also so ein Stück weit, dann war auf einmal Schluss. Mhm. Da habe ich mich irgendwann damit arrangiert und habe gedacht, okay, dann glänzt das Dach einfach ab. Mhm. Weil diese Komfortschließe respektive Öffnungsfunktion ist ja ziemlich praktisch, gerade im Sommer. Mhm. Und habe gedacht, okay, klemmst du den Motor einfach ab. Und habe dann aber festgestellt, ich kriege das Dach auch nicht ganz zu.
Mhm. Ja, ungünstig.
Also ich kann jetzt entweder das Dach halb aufmachen oder fast ganz zu.
Ja, aber ja, also entweder halb auf oder fast ganz zu. Na gut, okay, aber das liegt ja auch nicht am Motor, das liegt an der Mimik, an der Mechanik im Innern des Dachs.
Ja.
Da sind Kunststoffhebelchen und Exzenterchen, die eben dafür sorgen, dass bestimmte Endpositionen erreicht werden. Und wenn die nicht erreicht werden, werden auch die Endschalterchen nicht erreicht, die den Motor steuern. Also man müsste wahrscheinlich das Schiebedach komplett ausbauen, diese Kunststoffmechanik erneuern, was als Ersatzteil preiswert ist, aber an Arbeitszeitkosten richtig ins Konto schlägt. Ersatzweise hilft wahrscheinlich Klebeband rund ums Schiebedach, um es dann wenigstens bis in den Sommer zu retten und dann möglicherweise selber zu machen.
Thorsten, wie sind Sie denn bisher über die manchmal feuchten Tage rübergekommen?
Mit dem Lappen im Auto.
Wirklich?
Ja, ja.
Naja, aber wirklich, Thorsten, also das ist, jetzt würde ich es nicht mehr machen, sondern ich würde es einfach zukleben, ja, über den Winter. Richtig? Und dann im Sommer, vielleicht findet sich jemand, der nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, den Kram da auseinanderzunehmen, ja, und die Teile einzubauen.
Gibt ja auch schöne Tüten, die man da hinkleben kann.
Ein befreundeter Karosseriebauer meinte auch schon, dann müssen wir das Dach rausnehmen.
Ja.
Und der meinte aber auch schon, er würde es nicht machen, weil das 2 Tage Arbeit sind.
Ja, genau. Und wenn man das in der Werkstatt bezahlen müsste.
Aber ich kann mir kommen gerade die Idee, ich könnte ja so ein bisschen Pflaster meines Babys, so ein bisschen buntes Pflaster oben drauf kleben.
Ja, genau.
Genau. Macht man aus dem Gesamtkunstwerk, aus dem Schiebedach. Richtig.
Thorsten. Okay.
Schönen Winter. Dann. Tschüss.
Tschüss. Und viel Spaß dabei, aus dem Auto genau ein Gesamtkunstwerk zu machen. Hallo Michael.
Ja, hallo. Hallo Patricia, hallo Andreas.
Ja, dann mal los.
Ich habe einen kaputten Berlingo, Citroën Berlingo. Und zwar macht der Geräusche nach einer Zeit jetzt immer schlimmer geworden, als wenn das Radlager kaputt wäre. Von vorne links ungefähr. Mhm. Ich habe das Radlager aber jetzt schon gewechselt. Das Entscheidende ist, dass wenn ich geradeaus oder rechts fahre, ist dieses Geräusch da. Wenn ich links einschlage beim Linksfahren, ist es plötzlich ganz weg.
Ganz weg. Mach's doch mal vor. Kannst du es vormachen, das Geräusch?
Also kennst du vielleicht, wenn das Radlager wirklich richtig,
ja,
kaputt ist, ganz
richtig
laut.
Richtig lautes Brummen. Und es ist ja auch raddrehzahlabhängig und nicht motordrehzahlabhängig.
Genau, nicht motordrehzahl, radabhängig.
Okay.
Auch wenn ich auskupple oder einen Gang rausmache, ist es auch da.
Okay, mit anderen Worten, es ist also nicht dieses Antriebswellengeklackere, was man ja auch kennt, sondern...
Nee.
Ja. Und da das Radlager selber schon neu ist, gibt es... Es gibt also 2 Möglichkeiten. Entweder das ist doch das andere Radlager, man täuscht sich manchmal, was ich aber nicht glaube.
Ja. So,
oder das Differentiallager im Getriebe.
Das kann sein, auch wenn ich auskupple.
Ja,
und,
das läuft ja immer mit. Solange die Räder sich drehen, läuft es mit.
Ach ja, stimmt. Ja. Das wird dann neues Getriebe wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau, das würde neues Getriebe bedeuten oder ein gebrauchtes. Ich würde erstmal gucken, ob überhaupt noch Öl im Getriebe ist.
Ja.
Sowas gibt es nämlich auch, dass da unbemerkt Tröpfchen für Tröpfchen das Getriebeöl rausläuft. Und dann hat man genau das. Ja?
Was machen Sie an diesem schönen Sonntag gerade, Michael? Wo sind Sie gerade?
Wir sind unten hier spazieren am Schlachtensee. Ja, wie ist das gehört für Berliner bei dem Wetter?
Ich hörte Kinder um Sie herum, oder?
Ja, genau. Hier ist auch viel los gerade. Halb Berlin ist unterwegs.
Ja, dann viel Spaß bei der Demo und noch einen schönen Sonntag. Und
tschüss. Hallo, danke, tschüss.
Weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung.
Die Sonntagsfahrer.
Man baut ein Haus und eine der wesentlichen Fragen ist, gehört das Auto eigentlich zu den Familienmitgliedern dazu? Sprich, braucht es ein eigenes Zimmer? Jetzt kann man im Nachhinein immer noch einen hässlichen Carport vor die Hütte bauen oder aber man hat sein Auto so lieb, dass es direkt in die architektonische Hausplanung einbezogen wird. Und wir reden hier nicht nur von einer schlichten Garage, das kann jeder. Haus und Auto heißt ein gerade erschienener Bildband, der sich mit den architektonischen Möglichkeiten für besondere Autounterbringung in oder am Haus beschäftigt.
Was da so geht bzw. gebaut wird, darüber sprechen wir jetzt mit dem Autoren des Buchs, Andreas Vetter. Er lehrt Kunst- und Kulturgeschichte an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur und ist jetzt live am Telefon hier bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag, Herr Vetter.
Ja, guten Tag.
Wie parken Sie denn Ihr Auto?
Also ich parke es eigentlich in der Tiefgarage. Ich musste aber die Tiefgarage vorher ausmessen, weil es ein Land Rover war, den ich da kaufen wollte und da gerade 2 Zentimeter waren da ausreichend, um da noch einzufahren. Also da habe ich schon gemerkt, wie heikel ein solches Thema ist.
In diesem Fall also Garage auch, um sich sein tägliches Abenteuer zu schaffen. Aber wenn wir mal historisch zurückgucken, wieso hat Mensch eigentlich angefangen, Garagen eben ja auch gerade an so Einfamilienhäuser, wo ja vor dem Haus genug Parkplatz ist, ranzubauen?
Eigentlich haben die Garagen ja so eine eigene Geschichte und diese Geschichte aus der Remise heraus, dort wo die Pferde untergebracht waren und die Kutschen und dann kam eben das Auto dazu, das am Anfang ja noch so seinen Chauffeur brauchte, der es dann technisch betreut hat und das waren richtig eigene Häuser am Anfang und eigentlich ist die Tradition der Garage viel wichtiger oder architektonisch bedeutsamer als so diese einfachen Carports, die wir heute kennen. Und wenn man jetzt so einen einfachen Carport daneben hat, hat es natürlich auch oft, Grund, weil das Grundstück klein ist. Und es ist auch oft sehr vernünftig. Aber so ein eigenes Garagenteil davor ist schon eine gewisse Aussage. Und darauf zielt das Buch auch so ein bisschen ab, so zu zeigen, was kann man denn eigentlich machen, wenn man jetzt einen Architekten hat, mit dem man sich an den Tisch setzt und sagt, hey, ich habe mir gerade ein tolles Auto gekauft, ich möchte es nicht in die Kiste stecken.
Ja, was kann man denn tun? Was kann man denn alles machen? Was für Möglichkeiten wurden da realisiert?
Also im Prinzip hängt es ja davon ab, wie das Grundstück aussieht, wie das Haus, aber also es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, dass man eine Verglasung zum Beispiel im Haus anfügt und kann im Prinzip das Auto, vorausgesetzt es ist sauber gewaschen, dann eben von innen sehen. Man kann das Auto sogar, das ist in Kalifornien gemacht worden, in den Wohnraum hineinfahren. Dann hat der Architekt aber darauf geachtet, dass er so eine kleine Rampe eingebaut hat unter dem Auto, die dann hochfuhr, damit das Auto, ohne dass man den Motor anlässt, von allein wieder rausrollt. Und dann hat der Maserati rollt dann im Prinzip 2 Meter aus dem Haus raus und dann startet man ihn und dann hat man eben die Abgase draußen. Oder man macht einen kleinen Aufzug und wenn das Auto eben außerhalb des Hauses ist, dann kann man den Aufzugsbereich nutzen für ein Sofa und dann räumt man das Sofa wieder raus und fährt das Auto wieder rein. Also alle solche Möglichkeiten. Es ist erstaunlich, wenn man einmal anfängt zu recherchieren, dann nimmt das kein Ende.
Das hört sich allerdings alles ziemlich hochpreisig an. Gibt es dann auch irgendwas, was zwar verrückt und meinetwegen auch architektonisch anspruchsvoll ist, aber eben nicht ganz so teuer ist wie das, was Sie eben erklärt haben?
Ja, das gibt es sicher. Also ich meine, allein schon die Tatsache, dass viele, viele Grundstücke klein sind und die Häuser, also man kann ein Haus zum Beispiel auch einfach überkragen lassen. Und dann hat das Auto im Prinzip seinen Carport, den das Haus selbst bildet. Man hat eigentlich keine größeren Kosten. Da gibt es dann auch ein Beispiel aus Österreich, ein Ferienhaus, das kragt ein bisschen über. Wenn das Auto nicht drunter steht, wird einfach da eine Schaukel für die Kinder dran gehängt. Ansonsten steht das eben trocken. Also das ist zum Beispiel eine ganz günstige Möglichkeit. Aber man kann natürlich auch mit Licht arbeiten, Bodenflutern und man fährt eben in die Garage und hat einfach sofort einen Wohnraumcharakter da drin. Also das im Prinzip hat das, wenn man ein bisschen drauf achtet, gar nicht so große Auswirkungen. Man braucht eben nur Fantasie und eigentlich auch einen Architekten, der einem dabei hilft.
Was war das verrückteste oder die architektonisch abgefahrenste Variante, die Sie da gefunden haben?
Eigentlich sind es die Autoaufzüge. Also man denkt ja auch eigentlich nicht darüber nach, dass ein Auto gar nicht so schwer ist und dass wir heute so die Technik haben, um Autos zu transportieren. Ich finde eigentlich das Verrückteste eigentlich in Bezug auf das Auto in der Stadt. In Berlin gibt es dieses Carlofts-Prinzip. Das heißt also, man fährt im Prinzip unten in die Garage rein und parkt dann sein Auto oben in der Loggia vor dem Haus im dritten Stock oder vor der Wohnung im dritten Stock. Das finde ich eigentlich so mit das Verrückteste und Spannendste. Und das funktioniert auch wunderbar.
Haus und Auto heißt der wirklich sehr schick gestaltete Bildband von Andreas Vetter. Der Mann lehrt an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, wie Autos jenseits einer schlichten Garage abgestellt werden können. Darum geht's in dem Buch. Und sich das anzugucken, macht sowohl dem Architekturfreund als auch dem Autofan Spaß. Haus und Auto, 59,95 Euro im Calvey Verlag erschienen. Und wir sagen herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch.
Audienz beim Autopapst.
Und vom Balkon herunter grüßen die beiden Alten. Ja, eher so altes Ehepaar, oder?
Naja, die sind ja nicht verheiratet. Waldorf und Stettler sind alte Freunde, wahrscheinlich noch aus Kindergartenzeiten.
Na, wir sind ja auch nicht verheiratet.
Ach so.
Ja.
Manchmal habe ich den Eindruck
vielleicht
hier.
Vielleicht geht sowas auch erst dann. Vielleicht ist es sogar eine Grundvoraussetzung dafür.
Ach so, weil die gesunde Basis fehlt, kann man frei entscheiden.
Ja, genau.
Was man so sagt.
Ja.
Ich sehe schon.
Audienz beim Autopapst unter 0331 70 99 111. Können Sie sich melden und Audienzen von Andreas bekommen, wie zum Beispiel auch der Thomas. Hallo.
Hallo.
Na dann mal los.
Hallo, ich fahre einen Volvo V70, Baujahr 2003, und der hat folgendes Problem, also ein Turbodiesel, der stoppt beim Beschleunigen extrem, also so, als wenn er sich ständig verschluckt und kriegt keinen, als wenn er kein Benzin, kein Diesel bekommt.
Ja, ja, okay. Das ist das, was von 10 Anrufern 12 vermuten, wenn das Auto schluckt, stockt. Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Die Werkstatt, die weiß auch nicht, was sie machen soll. Also ich war bei Volvo gewesen. Die sagen, die wollten schon diese Einspritzdüsen wechseln, die nicht so, die ziemlich teuer sind.
Die Einspritzdüsen?
Ja, irgendwelche Einspritzdüsen. Oder ich glaube, dass es daran nicht liegt. Das habe ich eine private Werkstatt nochmal gefragt. Die hat gesagt, das liegt vielleicht an der Benzinpumpe, dass da irgendwas ist.
Also an der Diesel-Einspritzpumpe, an der Hochdruckpumpe.
Ja, ja, ja.
Gut, und wenn die ein Problem hätte, würde er ja nicht nur bei 1800 Umdrehungen stocken, sondern immer.
Mhm.
Ja, würde ich sagen. Also was ich jetzt machen, ist denn irgendwas schon gemacht worden an dem Auto?
Nee. Also ich bin dann so weitergefahren, weil Volvo, das hat ein bisschen Geld gekostet. Da habe ich gesagt, okay, ist nicht besser geworden. Und die haben gesagt, die haben ausgediesen, haben gesagt, alles in Ordnung.
Naja, das wird nicht stimmen. Geht denn die Vorglühanzeige zwischendurch mal an?
Vorglühanzeigen? Nee.
Nicht? Also keine Kontrolllampe. Es geht keine Kontrolllampe an, wenn der stockt.
Nee.
Okay, dann würde ich jetzt, um das abzukürzen, würde ich jetzt mal probieren, mit einem neuen Luftmassenmesser Besserung zu erzielen, weil das hört sich für mich so an, als ob es der Luftmassenmesser ist. Und das ist ein sehr häufiger Defekt. Und inzwischen sind die Dinger, die liegen so bei 75, 80 Euro als Ersatzteilkosten bezahlbar. Und damit würde ich jetzt erstmal anfangen.
Thomas.
In weiß ich nicht, 60%, 70% aller Fälle ist es dann weg.
Sehen Sie es als Chance, Sie lernen den Luftmassenmesser mal kennen.
Genau. Viel Spaß dabei. Tschüss.
So, und weiter geht's mit Nicole.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Polo, Baujahr 2000. Und zwar brennt da in regelmäßigen Abständen die Abgaswarnleuchte und das EPC, was auch ab und zu nach einer Weile verschwindet. Aber ich war schon mehrfach in der Werkstatt und habe einen Fehler auslesen lassen. Und es kam nie was raus.
Es kam nie was raus? Keine Fehler oder irgendwelche?
Keine Fehler wurden angezeigt, genau.
Überhaupt, wahrscheinlich immer in dem Augenblick, als ausgelesen wurde, war gerade nichts festzustellen. Also da war eben, lag der Fehler eben nicht an. Also ein temporärer Fehler, wie man so schön sagt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt mit dem Diagnosecomputer mal eine Runde, bis er auftritt. Dann kann man ihn lesen. Ich vermute aber, aufgrund des Alters des Autos, wie viel hat er runter?
160.000.
Und der Laufleistung, 100.000 Meilen, das ist so ein inoffizieller Grenzwert für Verschleißvorräte von Neuteilen. Also da wird höchstwahrscheinlich, weil auch die EPC-Leuchte aufgeleuchtet hat, der Pedalwertgeber, so heißt der, am Gaspedal, der wird möglicherweise defekt sein, weil Gaspedal hat keine Verbindung mehr zur Einspritzpumpe, sondern nur noch ein quasi zum Einspritzcomputer ein Draht, wenn man so will. Ja, gibt ein elektronisches Signal und die Dinger steigen manchmal aus. Und die sind auch nicht so teuer. dass man die also schon mal wechseln kann. Aber ich würde es nicht prophylaktisch machen, sondern wirklich vorher mal mit dem Diagnosecomputer eine Runde fahren, bis es auftritt, dann den Fehler auslesen, dann sieht man ihn nämlich in dem Moment, wo er anliegt. Und wahrscheinlich ist es das Gaspedal.
Nicole.
Ah ja, danke.
Der Pedalwertgeber.
Tschüss.
Gut, danke, ciao.
Hatten wir bisher auch noch nicht. Wenn wir manchmal so gefragt werden, warum wir ab einem bestimmten Punkt immer so leicht hektisch werden und nicht noch eine zweite und dritte Frage zulassen, weil wir ja wollen, dass möglichst viele rankommen.
Wir wollen mal nach Hause irgendwann. Das ist es. In Wirklichkeit. Sag's doch.
Hallo, Bernd.
Bernd. Ja, hallo.
Jetzt
ja.
Aber hopp.
Es ist ja schön, dass ihr jetzt noch nicht zu Hause seid, dass ich noch angekommen bin. Ich habe ein Passat, ein 97er, ein 6er. Und da ist folgendes Problem, wenn ich da die Kupplung trete, dann tourt er immer so weit ab, dass er ausgeht.
Mhm.
Also wenn er, wie gesagt, normal fahren, dann wird die Kupplung getreten und dann tourt er ab. Also gerade wenn er so kalt ist, wenn er warm ist, tourt er tief ab, aber dann geht er nicht mehr ganz aus.
Okay.
Und da wollte ich mal wissen, was das vielleicht sein könnte.
Es gibt einen Kupplungsschalter, also einen Schalter, der aktiv wird, wenn die Kupplung getreten wird.
Ja.
Der hat eigentlich genau diese Aufgabe, den Motor ein bisschen abzutouren, weil ja dann unter Umständen die Last des Getriebes fehlt und dann würde der Motor normalerweise zu hoch drehen. Ja, und wenn es jetzt zu stark eingreift, diese Mimik, dann hat man genau das, was du gerade beschreibst. Das kann aber auch daran liegen, dass irgendwo eine Nebenluft gezogen wird, was sich allerdings am Telefon nicht lokalisieren kann.
Oder so rein menschlich. Ich meine, niemand wird gern getreten.
Nee, die Kupplung ist, die will getreten werden.
Ah, okay.
Die muss sogar getreten. Ja, also ich würde mal gucken, ob der Kupplungsschalter, ob der erstens vorhanden ist, das ist nämlich auch nicht bei jedem Modell der Fall, und zweitens, ob er so funktioniert, wie er funktionieren muss. Das kann man auch mit Hilfe des Diagnosecomputers machen.
Bernd, und einfach mal ein nettes Wort zur Kupplung schadet ja auch nicht.
Na, kann ich ja auch mal probieren. Ja. Wo würde der Kupplungsschalter denn liegen?
Der liegt da, am Kupplungspedal. Also hinter
also direkt vom Innenraum zugänglich.
Ja, wenn man ihn findet, schon, ja, genau. Also wenn du dich da reinbeugst in die Pedalerie, dann wirst du ihn wahrscheinlich sehen. Da gehen zwei Kabel ab.
Bernd, wenn du direkt hingehst und dann kannst du ja auch nochmal aus dem Innenraum anrufen.
da keinen Platz zum Telefonieren.
Na gut, dann versuche ich es da nochmal. Ich bedanke mich jedenfalls
erstmal. Ja, tschüss.
Ich sehe es so vor mir, oder? Zack, direkt zum Auto jetzt. Mhm. Er guckt nach dem Schalter.
Und wird sich wundern, wie schlecht man da rankommt mit seinem Kopf. Dann
aber
muss man den Sitz nach hinten schieben.
Vielleicht hören wir ihn ja wieder.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Überall soll man ja so viele Punkte wie möglich sammeln. Rabattaktionen an Tankstellen, Kaufhäuser, Supermärkte. Nur in Flensburg, da will man am liebsten gar keine Punkte haben. Denn in Flensburg ist das Verkehrszentralregister des Kraftfahrtbundesamtes. Und da wird jedes Verkehrsvergehen feinsäuberlich notiert, gesammelt. Und wenn man genug Punkte zusammen hat, dann gibt's eben kein Gratistanken oder ein tolles T-Shirt mit einem Tiger drauf, sondern der Führerschein ist weg. Und auch wenn das Verkehrszentralregister in Flensburg so gut wie keine Freunde hat. Es wurde dieser Tage 55 Jahre alt und wir sind nett und sagen herzlichen Glückwunsch und gucken uns die Geschichte mit den Punkten einfach mal genauer an.
Und zwar zusammen mit Stefan Immen, dem Pressesprecher beim Kraftfahrtbundesamt. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Die erste Frage, Herr Immen, die kann ich Ihnen natürlich nicht ersparen. Wie viele Punkte haben Sie denn mittlerweile?
Ich habe gar keinen. Ich habe auch noch nie einen gehabt.
Also Sie haben auch keinen Führerschein wahrscheinlich?
Doch, das habe ich schon.
Ja. Oder ist das Einstellungsvoraussetzung?
Nein, nicht mal das. Also ich glaube, mit Glück wäre ich auch mit Punkten eingestellt worden. Aber es hat nun auch so gepasst. Und bisher habe ich noch keine Punkte bekommen. Tatsächlich nicht.
Vor 55 Jahren ging es los mit diesem Verkehrszentralregister. Warum eigentlich?
Ja, vor 55 Jahren fiel die Entscheidung, dass das Verkehrszentralregister eingerichtet werden sollte. Die Fahrzeugdichte und damit die Verkehrsteilnehmer auf deutschen Straßen nahmen zu und es gab durchaus offensichtlich einen Regelungsbedarf, um hier doch für Ordnung zu sorgen und diejenigen, die gegen die Ordnung verstießen, dann auch in irgendeiner Form zu registrieren. Das waren dann wohl die Anfänge, wobei ich sagen möchte, dass die Punkte erst seit 1974 tatsächlich existieren.
Ja, wer hat sich das warum eigentlich genau so ausgedacht, die Sache mit den Punkten?
Die Sache mit den Punkten ist seinerzeit entstanden, weil es in den 70er Jahren rund 21.000 im Verkehr getötete Personen gab und man dringend die Notwendigkeit sah, hier etwas, ja, ein Regulativ einzuziehen. Und das hat nun dieses abgestufte Punktesystem dann, indem man je nach Schwere des Vergehens unterschiedlich viele Punkte bekommt. Also für Ordnungswidrigkeiten bekommt man 1 bis 4 Punkte. Straftaten werden schon von 5 bis 7 Punkten dann bewertet. Und ich denke, das System braucht man schon auf unseren Straßen, wie auch immer es geartet ist, aber...
Herr Emmen, die Obergrenze liegt ja bei 18 Punkten. Die darf ein Autofahrer maximal haben und dann wird es ernst, dann ist nämlich die Fahrerlaubnis weg, entzieht die Behörde. Warum sind es eigentlich gerade 18? Sie haben ja gesagt, es gibt viele kleinere Punktvergehen. Ja. Warum hätten ja auch 20 sein können?
Hätte, ja, ist aber nicht, sind 18. Also es gibt da keinen rechnerischen Wert, den man irgendwie erfunden hat, es sind 18 Punkte. Das Punktsystem sieht tatsächlich genau diesen Punktwert 18 als Schwelle für die Entziehung vor, aber es erwischt ja keinen unvermittelt. Bei 8 bis 13 Punkten bekommt man die erste kostenpflichtige Verwarnung. Bei 14 bis 17 Punkten beispielsweise ist dann schon die Anordnung eines Aufbauseminars obligatorisch. Man ist also durchaus vorgewarnt und bei 18 Punkten, ja. Und da hat man dann seine zwei Warnschüsse erhalten und bei 18 Punkten wird dann entzogen.
Hat eigentlich mal jemand durchgezählt, wie viele Punkte bislang insgesamt in der Gesamtgeschichte der Punktverteilung verteilt wurden?
Also wie viele Punkte innerhalb der Punktgeschichte, das kann man gar nicht nachvollziehen, weil die Punkte hier nach Ablauf ihrer Frist in der Regel 2 Jahre, wenn nichts Neues dazukommt, komplett digital gelöscht werden. Wir könnten also gar nicht mehr zurückgreifen. Das ist also de facto unmöglich. Was wir gemacht haben für unseren Jahresbericht 2010, eine, ich will mal sagen, mit Einschränkungen zu wertende Statistik ist erstellt worden, die ausweist, dass wir aktuell im 2010 rund 47 Millionen Punkte in unserem Register hatten. Das ist aber eine Zahl, die man auch nicht wirklich als statistische Zahl so hinnehmen dürfte, weil es ja sehr, sehr schnelle Veränderungen gibt.
Wären es Euro, würde sich Herr Schäuble freuen. Wie ist denn da die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten? Haben wir eher mehr Punkte oder eher weniger Punkte erwirtschaftet?
Da die Zahl so wie im letzten Jahr zum ersten Mal in der Form erhoben wurde, kann ich nicht sagen, ob es insgesamt mehr oder weniger Punkte sind. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass insgesamt mehr Personen im Register eingetragen sind. Die Tendenz ist jährlich etwas zunehmend. Also wir sind jetzt bei rund 9 Millionen Personen im Verkehrszentralregister, die dort mit und ohne Punkten eingetragen sind.
55 Jahre sind ja eine lange Zeit. Da gibt es doch bestimmt auch ein paar nette Geschichten zu den Punkten. Fällt Ihnen da eine ein? Was war denn die skurrilste in den letzten Jahrzehnten?
Die skurrilste Geschichte, die überliefert wird, weil sie auch schon sehr alt ist und ich aktuellere Geschichten insofern gerade nicht bei der Hand habe, ist die einer unbeleuchteten Sau, die ihrem Führer, Herrchen, wie auch immer man es dann nennen möchte, Punkte eingebracht hat. Also ein Landwirt hatte eine Sau an einem Strick auf der Straße geführt. Dieses Tier war nicht beleuchtet. Man hat es wohl seinerzeit als Eingriff in den Straßenverkehr und eine Verkehrsgefährdung gewertet. Und der Landwirt bekam dafür dann Punkte.
Das Verkehrsregister des Kraftfahrtbundesamtes ist in diesem Jahr 55 geworden. Und wir sprachen über die Geschichte mit den Punkten mit Stefan Immen, dem Pressesprecher beim Kraftfahrtbundesamt. Vielen herzlichen Dank.
Gerne geschehen.
Tschüss.
Viele Grüße.
Tschüss.
Die Mitfahrzentrale.
Und da nehmen wir heute, das ist selten, mal einen Politiker mit. Und zwar einen, und das ist auch ungewöhnlich, der nicht im Abgeordnetenvorleben Jurist oder Lehrer war, sondern sich mit Autos auskennt und sich da auch richtig die Finger schmutzig gemacht hat. Und die zweite Besonderheit, unser Mann heute ist gelernter Kfz-Mechaniker und bei den Grünen. Der Partei, die sich ja eigentlich nicht als Zusammenschluss der Autofreunde sieht. Wir begrüßen sehr herzlich Harald Moritz für die Grünen seit dieser Wahl im Berliner Abgeordnetenhaus und heute Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern. Hallo.
Ja, hallo.
Autoschrauber oder auch Autofan?
Ich bin eher technikbegeistert und dadurch auch zu dem Beruf gekommen.
Sie haben ja in der DDR noch gelernt, Ihren Beruf, dann natürlich an Trabis geschraubt. Gibt es denn heute was Sie noch vermissen aus dieser Zeit?
Gelernt habe ich im Kraftverkehr und wir haben da vor allen Dingen LKWs repariert mit Vorschlaghammer und Brechstange. Da ging es richtig zur Sache. Ja, also eher vermisse ich eigentlich nicht. Eher Trabi war ja, da musste man ja nur rangehen und schon war man dreckig. Das ist ja heute eigentlich nicht mehr so zum Glück. Und heute gibt es andere Probleme.
Ist es denn ein Traumberuf? Also Ihr Kfz-Mechaniker, war das Ihr Traumberuf oder wie kam die zu dem?
Also zur damaligen Zeit, ja.
Warum?
Ja, eben mich hat da die Technik begeistert. Und ich meine, im Grunde genommen ist es ja auch so ein Jungs-Traumberuf. Und ja.
Ja, wie kommt man denn dann aber als Autofan zu den Grünen ausgerechnet, die das Auto ja dann mal so grob gesagt lieber heute als morgen abschaffen würden?
Ach naja, So ist es ja auch nicht. Ich bin natürlich zu den Grünen gekommen über neues Forum, Bündnis 90 Die Grünen, und also Bündnis 90, dann Bündnis 90 Die Grünen. Habe ja in der DDR war ich ja auch schon aktiv so in kirchlichen Friedens- und Umweltgruppen und bin so dazu gekommen. Und zum Thema jetzt Stadtökologie, Verkehr, bin ich nach der Wende gekommen.
Wird man da eigentlich komisch angeguckt mit so einem grünen, untypischen Beruf, oder geht's Ihnen wie dem Autopapst, dass alle kommen mit ihren Auto-WWchen und sie sollen am liebsten gleich den Schraubschlüssel mitbringen?
Naja, gelegentlich wird man schon gefragt, was könnte das sein oder so, aber das hält sich in Grenzen eigentlich. Ungewöhnlich ist es natürlich schon, ja.
Zwischen all den Lehrern und Juristen, ne? Ja. Also die können definitiv keine Autos reparieren, nee, da bin ich mir sicher. Nee. Sie haben das gerade schon gesagt, Sie waren auch schon früher in verschiedenen Bürgerinitiativen, eben auch Bürgerinitiative Stadtring Süd. Ja. Jetzt ist auch gerade die mögliche rot-grüne Koalition genau an so einem Stadtautobahn-Thema gescheitert. Was haben Sie denn gedacht, als wegen 3 Kilometern Stadtautobahn der rot-grüne Traum zerplatzte?
Ich glaube nicht, dass es an der A100-Verlängerung geplatzt ist, sondern weil Wovereit die 2-Stimmen-Mehrheit viel zu knapp war. Und da hat man eben so gesucht, also die Verhandlungen hatten ja einen für mich nicht tollen Kompromiss, aber das wäre ein gangbarer Kompromiss gewesen. Und der ist ja dann bewusst nicht gegangen worden.
Und momentan ist Klaus Wowereit vermutlich auch froh, dass er nicht mit den Grünen muss, denn da herrscht ja innerparteilich großer Grabenkampf zwischen den Realos und Fundis. Wenn jetzt die Berliner Grünen ein Auto wären und im jetzigen Zustand in ihre Werkstatt kämen, was würden Sie denn da diagnostizieren?
Na, da scheint einiges im Steuerteil doch. Da müsste man die Elektronik mal ein bisschen mehr checken.
Also mit einfachen Schraubschlüsselumdrehung ist da nichts mehr zu machen, oder?
Nee, da muss man schon den Kopf mehr bemühen.
Würden Sie direkt sagen Motorwechsel?
Na, ein paar Komponenten müssten schon mal wechseln.
Wer kommt der Sache näher? Vielleicht kommen wir noch näher, wenn wir jetzt unseren Mitfahrercheck mit Ihnen machen. Oh. Sie kennen den hoffentlich. Wir fangen einen Satz an und Sie beenden ihn gerne auch spontan und humorvoll. Der erste lautet: Mit Klaus Wowereit würde ich gerne einmal zusammen Auto fahren, weil...
Weil. Ihm vielleicht mal die Stadtautobahn zu zeigen und die Probleme, die es damit gibt.
Ein Reifenwechsel an meinem Auto ist für mich?
Eigentlich kein Problem.
Würde die A100 doch verlängert, dann verspreche ich?
Es gibt ein Chaos auf der Elsenbrücke.
Das schönste Auto, in dem ich je gefahren bin, war ein...
Ach, war so mal in DDR-Zeiten so ein Opel-Kapitän, so ein richtig Wohnzimmersofa.
Über den Fuhrpark des Berliner Senats muss man meckern, weil?
Ja, der ist sicherlich noch verbesserungsbedürftig hinsichtlich seiner Umweltbilanz.
Harald Moritz für die Grünen, seit dieser Legislaturperiode im Berliner Abgeordnetenhaus, gelernter Kfz-Mechaniker und heute unser prominenter Mitfahrer, der sich jetzt dran macht, Steuerteil, Elektronik und den Motor bei den Grünen zu wechseln.
Viel Erfolg, Sonntag, Herr Moritz. Noch. Tschüss. Tschüss.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Das ist ja für viele der Lieblingsmoment dieser Sendung, nämlich festzustellen, ob du an deiner eigenen Größe scheiterst oder es schaffst. Du, es war ja Wetten, dass am Wochenende, und da hat ja eine Frau gekonnt, mit verbundenen Augen logischerweise, Hunde am Mundgeruch zu erkennen, also welcher Rasse sie angehören.
Ja, du.
Wäre das variierbar eigentlich?
Es gibt.
Kannst du Autos am Geruch erkennen?
Selbstverständlich, wenn du mich reinsetzt, ich erkenne sofort einen 116er.
Wirklich?
Oder einen Käfer oder
einen
P4.
Na, was ist der Unterschied?
Na, das sind die verwendeten Materialien, die strömen merkwürdigerweise also wirklich nach Jahrzehnten noch einen ganz spezifischen Geruch aus.
Wenn Sie es also schaffen, uns auch noch Geruch via Telefon rüberzubringen, dann haben wir noch einen Sinn mehr, den Andreas Kessler einsetzen kann bei Kessler gegen den Rest der Welt. Das heißt, er wird jetzt wieder wissen, was Sie fahren, wenn Sie anrufen und uns einmal über Telefon hören lassen, wie Ihr Auto klingt, wenn es startet.
Und es wird heute sicher fulminant werden. Meine Tochter hat mir vorhin mein Horoskop vorgelesen und da stand fast wortwörtlich drin, was es ist.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Diese Rubrik ist am besten eigentlich klar zu machen, wenn ich jetzt nur sage, was glauben Sie, von wem stammt der eben hier im Studio gefallene Satz? Also meine Bauphysik ist geradezu perfekt.
Ja, genau.
Ja, genau.
Jetzt willst du wahrscheinlich sogar noch den Bauplan haben, aber der ist vertraulich.
Ja, genau. Ich hoffe, dass dein Ohr auch ordentlich gebaut ist, denn auch heute geht es wieder darum, das Geräusch eines anspringenden Motors einem Auto, und zwar dem richtigen Auto, zuzuordnen. Und zwar ist es das von Markus. Hallo.
Hallo.
In welchem sonntäglichen Vergnügen finden wir Sie denn gerade vor?
Sie finden mich vor, indem ich meine Werkstatt aufräume und an meinen Hänger noch ein Nummernschild anbauen muss.
Werkstatt für was? Was wird da gewerkelt bei Ihnen, Markus?
Da wird Holz gesägt, da wird geschraubt, gebohrt, gehämmert.
Also eine Universalwerkstatt für die ganzen Fälle des Lebens, die mit Technik zu tun haben.
Eine private Werkstatt.
Ja. Und was wird gehängert jetzt demnächst?
Gehängert, da wird vielleicht mit viel Glück Brennholz gehängert,
ja,
weil ich noch Ofenheizung habe. Und ansonsten auch so alle Sachen.
So, Andreas, jetzt hast du schon ein...
Ich habe ein Bild vor Augen.
Ja, es ist ein Auto, was offensichtlich einen Hänger transportieren kann. Außer der Markus hat in seinem Schuppen auch noch so einen einachsigen Trecker stehen, wo er den Hänger anhängt.
Was du alles weißt, Patricia. Das wird ein Auto mit Anhängerkupplung sein. Und von dem wollen wir jetzt gerne mal hören, wie der Motor klingt.
Andreas, lassen Sie sich nicht vom Hänger täuschen.
Ah, okay.
Es ist ein Auto, was eigentlich keinen Hänger zieht.
Aha. Das höre ich ja sofort, Markus, wenn ich den Motor höre.
Okay. Also, ich habe nur ein kleines Problem. Ich bin alleine.
Zweimal aufs Gas treten, anmachen, zweimal aufs Gas treten und das Auto möglichst dahin halten, wo der Motor ist.
Markus, mit langem Arm reingreifen, starten und wir werden es schon hören.
So, machen wir es. Eine Sekunde.
Ja.
Wo geht der hin?
Du, ein Auto, was normalerweise...
Der Markus hat ein UFO.
Ja.
Ja. Ohne Hänger.
Sehr schön.
Was war das?
Ah.
Markus,
ja?
Kommen Sie wieder. Wir haben Angst um Sie in dieser Werkstatt. Was ist da los? Oh Gott.
Markus, kannst du hören?
Nee, der tritt noch aufs Gas.
Ja, ja, okay. Ja, war eine Menge zu hören, Markus.
Ja.
Ich muss erstmal aussteigen. Habt ihr alles gehört?
Ja, also wirklich eine Menge haben wir gehört.
Also pass auf, das erste war die Hydraulikpumpe von der Automatik.
Ja.
Wir haben hier keine Erklärsendung. Der Andreas soll das wissen, wenn er es hört, Markus. Wenn es hier 1000 Hilfestellungen gibt, na mal, da kann es meine Oma.
Na gut, das habe ich vorausgesetzt. Dass das
weiß. Siehste, das genau. Und jetzt lass ihn doch. Ja. Wie alt ist denn das, was wir da gehört haben?
Das Auto ist 2 Jahre und 7 Monate.
Ah, und die Marke kommt aus welchem Land?
Die Marke kommt aus Italien.
Aus Italien, aha.
Eine Frage hast du noch?
Fällt
dir keine mehr ein?
Na doch, du, ich überlege gerade, ob ich sie etwas variieren soll, aber ich lasse sie wie immer. Welche Karosserieform hat das denn?
Gerade vor ein paar Tagen hat ein Freund zu mir gesagt, Elefantenturnschuhe.
Ah.
Und jetzt, das war der Hinweis, oder?
Ein Fünftürer mit einer ganz steilen Heckklappe.
Ja. Und ja,
ich glaube, der Markus möchte, dass du heute gewinnst. Das kommt mir irgendwie so vor.
Nee, aber die Hydraulikpumpe.
Du hast doch gesagt, er gewinnt.
Ja. Ich gewinne ja sowieso immer, Patricia.
Ja,
an Erfahrung.
Und wenn nicht das Auto erratenderweise, dann doch die Herzen aller.
Ja, gut. Also okay. Pass auf. Es wird, also ich mache mich jetzt mal fest, wir haben, das ist ein Fiat Panda und wahrscheinlich hellgelb.
Du hast zu 99% recht.
Ah.
Das ist ein Fiat Panda.
Aber nicht hellgelb?
Nein, der ist schwarz.
Aber das war ja Aufpreis damals. Hellgelb wäre aufpreisfrei gewesen und alle anderen Farben haben extra gekostet.
Du.
Ja, der Markus hat sich was hier leistet.
Das war es mir wert, genau.
Und Markus, wonach riecht so ein Fiat Panda?
Na, jetzt riecht er nicht mehr so. Zu Anfang hat er sehr nach Plastik gerochen, ja.
Mhm.
Aber jetzt geht es.
Aber ein gutes Auto, Markus, oder?
Ein super Auto.
Ja, finde ich auch.
Vor allem mit Automatik brauche, wenn ich durch Berlin fahre, nie in der Kupplung treten. Das ist so schön.
Und Sie bekommen von uns ein Buch, das Auto, Technik und Geschichte, mit einem Riesenposter drin. Das kann dann in der Werkstatt hängen, neben den ganzen nackten Damen im Jacobi Stewart Verlag. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Schönen Sonntag noch.
Viel Spaß noch in der Werkstatt, Markus. Tschüss.
Aber das stimmt doch, oder? Ich habe den Test gemacht in mehreren Werkstätten und es hängen immer nackte Frauen da. Immer.
Aha. Was hängt in meiner Werkstatt?
Ehrlich gesagt, ja, hängt da auch eine. Oh Gott, nein, ehrlich.
Patricia, möchtest du mich mal in meiner Werkstatt besuchen?
Dass du es abarbeiten kannst.
Radio 1.
Die Sonntagsfahrer.
Patricia, stell dir mal vor, du müsstest ein Auto entwerfen, was nur eine Tür hat.
Ja.
Ja, wo würdest du denn die Tür anbauen?
Wer würde mich fragen, ob ich ein Auto entwerfe? Ach so.
Na, du kann ja sein, du bist ja immerhin jetzt.
Na, da, wo der Fahrer sitzt, wäre die Tür.
Da, wo der Fahrer sitzt?
Ja, klar.
Also vorne.
Naja, weiß ich nicht, wenn es dann vorne gibt. Also
links
ich,
oder rechts?
Ich muss reinkommen auf jeden Fall.
Also du musst reinkommen. Ja, na okay. Aber es gibt ja ein Auto, was nur eine Tür hat, ganz vorne.
Ja, es ist dieses Auto, mit dem du zur Taufe gefahren wurdest.
Genau, die BMW Isetta.
Und die ist heute in unserem Fahrzeugbrief das Auto, über das man gern noch mal mehr erfahren sollte.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Was ist das?
Das, mein Freund, ist die Isetta Rocketta.
Isetta Rocketta?
Ne, Isetta mit Raketenantrieb.
Die gesamte Konzernspitze von BMW hält auf der Automobilausstellung 1955 die Luft an. Bundeskanzler Adenauer besichtigt das neueste Modell des bayerischen Autobauers, den luxuriösen BMW 505. Die Firma hofft, dass sich Adenauer nach 6 Jahren Daimler für den 505er als Dienstwagen entscheiden kann. Adenauer ist von der aufwendig gestalteten, eleganten Limousine beeindruckt. Doch als er im Fond Platz nehmen will, passt sein Hut nicht mit hinein. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne Hut wird Adenauer sich nie chauffieren lassen. Manfred Seehusen, Vorsitzender des Isetta-Clubs e.V.
Ja, in den 50er Jahren produzierte BMW ja fast nur Motorräder. Die Automobilproduktion war ja in Eisenach und damit verloren. Aber die 501-Serie, das war der Traum vom neuen großen Wagen von BMW. 501, Barockengel, 502 und der 505 auch, den man als Prestigefahrzeug dem Kanzler, sag mal vorsichtig, unterjubeln wollte, was ja nicht ganz geklappt hat. Aber das Problem war, man machte bei jedem dieser großen Autos einen Verlust von bis zu 4.000 D-Mark pro Fahrzeug.
Nun muss man bei BMW umdenken. Wenn die Luxuskarossen erfolglos bleiben, muss eben anderswo Geld verdient werden. Ein neues Modell wird in Lizenz so winzig und preisgünstig wie möglich produziert. BMW präsentiert ein kugelförmiges Etwas, angetrieben durch einen 12 PS Motor und mit einer einzigen Tür, die sich nach vorne öffnet. Die BMW Isetta.
Die Isetta hatte eine Fronttür, das heißt vorne öffnete sich das komplette Fahrzeug. Aber ganz wichtig auch, patentrechtlich geschützt, die Lenksäule und das Armaturenbrett schwenkte mit der Tür raus, sodass man bequem wie auf einem Sofa einsteigen konnte. Die Isetta gab es dann mit 250 Kubik mit 12 PS, 300 Kubik mit 13 PS und erreichte damit eine Spitzengeschwindigkeit von 85 bis 90 Stundenkilometern. Und das Gute daran war, sie war preiswert, sie war praktisch, nur 2,30 Meter lang. Man konnte quer parken, auch damals schon in den größeren Städten, ab und zu wichtig, wenn man keine Parklücke finden konnte.
Mit nur 2.280 Mark Kosten und einer Kfz-Steuer unterhalb der Hundesteuer wird die Isetta ein Riesenerfolg. Die kleine Knutschkugel hilft BMW aus der großen Krise, so dass sich die Bayern bald wieder der Luxusklasse widmen können. Seit Adenauers Sitzprobe hat sich kein deutscher Kanzler für einen BMW als Dienstwagen entschieden.
Der Fahrzeugbrief. Audienz beim Autopapst.
Eine schnelle letzte Werkstattrunde. Wir beginnen mit Thoralf. Hallo.
Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag.
Na, dann mal los.
Dann mal los. Also, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Mercedes E280 T-Modell Avantgarde. Baujahr 5/2000, also schon das geliftete Modell.
Ja.
So und folgendes, man kann mit dem Fahrzeug immer fahren, der ist immer werkstattgepflegt gewesen, alles ist okay. Wenn der aber eine Stunde steht,
ja,
und das seit dem Sommer,
ja,
dann springt er nicht mehr an.
Ja, du fährst zu wenig, ganz klar.
Nee,
eine Stunde stehen lassen, das geht ja gar nicht. Der muss warm bleiben, der Motor.
Ja, der muss warm bleiben, ne? Der kann total, total kalt sein. Also ich kann hier 5 Minuten fahren, dann steht der eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde.
Ja. Redet ihr von Autos gewesen oder von Frauen?
Bitte?
Patricia, bring uns nicht durcheinander. Nee, aber pass auf, es ist warm, ist ja jetzt nicht warm im Sinne von heiß oder messbar, sondern es geht um die Fühler. Da gibt es Temperaturfühler, die dem Steuergerät. Ja, und wenn da einer. Also die Temperatur oder die, wie sagt man dazu, die Sensorcharakteristik, wenn die durch Alterung beispielsweise, wenn die aussteigt, dann übermittelt der falsche Werte an den Einspritzcomputer und dann springt der nicht an.
Ja, also ist das nur eine Sensorenfrage.
Würde ich von hier aus sagen. Der ist ja mechanisch, hat da kein Problem. Und ja, der springt ja auch, wenn er richtig eiskalt eine ganze Nacht gestanden hat, problemlos an.
Naja, der springt doch, also ich gehe dann eine Stunde spazieren, dann springt er wieder
naja,
an.
Naja, okay.
Dann also erzählt ich, nicht messbar, die konnten keinen Fehler erkennen.
Okay, dann würde ich aufgrund des Alters des Autos zu einer freien Werkstatt gehen und den Auftrag geben, alle Temperaturfühler prophylaktisch wechseln. Die sind nicht so teuer.
Nee, ich weiß.
Thoralf, Sie können ihm den dann auch Namen geben, allen Einzelnen. Wie viel kommen da so zusammen?
Ja, können schon 4, 5 sein.
Ja, na, ist doch schön. Schönen Sonntag noch.
Na, wunderbar, ich danke aber ganz doll.
Tschüss.
Danke, gleichfalls tschüss.
Da ist nämlich noch der Uwe.
Hallo. Ihr beiden. Ich höre ja sehr gerne eure Sendung und vor 2 Wochen habe ich was aufgeschnappt, dass Andreas nur Winterreifen fährt. Und da würde mich mal interessieren, warum ist das so?
Na, nur Winterreifen?
Du fährst so Allwetterreifen, oder?
Nee, ich habe ein Auto, so habe ich es wahrscheinlich gesagt, ich habe ein Auto, da sind immer Winterreifen
ja,
drauf.
Ja, genau, so war es.
Das ist das sogenannte Winterauto. Ja, das hole ich dann, wenn es draußen ist, wenn es draußen Winter wird, also so im Oktober, hole ich es vor und erspare mir dadurch das Aufziehen von Winterreifen.
So. Uwe, ja, das Sie ist erkennen die Problematik in der Zusammenarbeit mit dem Autopapst, oder? Da gibt es immer noch einen Subtext.
Aber Uwe, unterm Strich kann man das machen. Ja, man kann tatsächlich ganzjährig Winterreifen fahren mit kleineren Autos,
ja,
wo nicht so große Kräfte wirken, weil die eben leicht sind. Gibt auch viele Leute, die das machen. Es ist nicht verboten. Ja, und wenn man jetzt sagt, ja, aber Winterreifen im Sommer, die schmieren doch.
Ja, aber ich bin ein ruhiger Fahrer, also ich habe das mich auch schon mal überlegt, ja.
Kann man auf jeden Fall machen und ist auf jeden Fall weniger riskant, als im Winter mit Sommerreifen zu fahren.
Ja, genau. Ja.
Uwe, also, schönen Sonntag.
Ja, danke schön.
Tschüss. Und hast du auch so ein Auto, was das ganze Jahr als Cabrio rumfährt?
Rumsteht, ja, da habe ich auch eins. Ja,
es gibt so verschiedene, oder?
Ja, und wenn die Sonne scheint, Patricia, dann hole ich es auch raus.
Ja.
Aber wann scheint die schon mal? Ne?
Andere am Kleiderschrank, Andreas hat eine Garage. Hallo Thomas.
Ja, schönen guten Tag, einen schönen Sonntag euch. Schön durchgekommen zu sein. Ich habe ein Problem mit dem T4, Baujahr 2000. Mhm. Der ist jetzt momentan in der Werkstatt. Falls die mithört, schöne Grüße. Und zwar habe ich beim Abbiegen, wenn man langsam eine Einbindung nimmt, sage ich mal, unterm Fahrersitz, wenn ich so links abbiege, so ein rumpelndes Geräusch.
Ja.
Also fahren, Landstraße, Autobahn, ist alles top. Mhm. Aber eben in der Abbiegephase, da rumpelt es unten drunter.
Ja, gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ist irgendein Achsaufhängungsteil-Gummi ausgeschlagen. Könnte beispielsweise der Querstabilisator sein oder auch ein Querlenker-Silentblock. Oder aber es ist einer der Antriebswellen.
Antriebswellen, ja, da hat der auch getippt.
Ja, was natürlich...
Oder Weihnachten ist im Anmarsch, ne? Rumpelpumpelboller, sagt er.
Wenn man unten jemand abklopft.
Genau, kann auch sein. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die mir jetzt spontan einfallen. Mehr könnte ich sagen, wenn ich Probe fahre, aber der steht ja schon in der Werkstatt.
Antriebswelle, ja?
Ja.
Okay, was wollen so was? Die mal Daumen.
Die kostet als Ersatzteil so irgendwie 280, 300 Euro. Im Zubehör plus Einbau.
Alles klar.
Thomas,
schönen Sonntag. Super, danke. Tschüss.
So, erfolgreich wieder geholfen. Was ist so deine eigene, also so fragt man ja Sportler danach. Sind sie zufrieden mit ihrer Leistung?
Ja, du, ich sehe ja dein Gesicht, Patricia. Es hat wenig Sorgenfalten und strahlende Augen. Also alles ist gut.
Und wir reiten schon wieder vom Hofe. Die Schokolade ist alle, Andreas.
Ja, du, aber ich sorge für Nachschub, ganz sicher. Spätestens nächsten Sonntag ist wieder was da, Patricia, zum Lecken.
Dann, oh nein, jetzt muss es so aufhören. Ja. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Schokoladeneis, isst du sowas nicht?
Wir werden da sein, Andreas Kessler.
Patricia Pante, die will schon wieder.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.